Okay. Ich habe euch einige Bilder mitgebracht, Wahrnehmungsbilder bzw. optische Täuschung, die wir uns mal zusammen angucken wollen. Ich habe gelesen, dass es einen alten und einen jungen Mann gibt und ich brauchte 10 Minuten, um beide zu entdecken. Die Zeit nehmen wir uns jetzt nicht. Ihr könnt mich hinterher ansprechen, ich kann euch das dann gerne nochmal ausdrucken, dann könnt ihr zu Hause damit Zeit verbringen. Das nächste, beim nächsten, sind die Linien, die so gehen, wie verhalten die sich zueinander? Ihr könnt euch das denken, ne? Wenn man sagt, optische Täuschung, ist klar, dass irgendwo der Trick sein muss, die sind tatsächlich parallel. Das ist so, das sieht aus wie Wellen, genau. Ja, mhm. Und zwar kommt das durch diese kleinen Quadrate, die in den größeren Quadraten sind, dass das so sich, also verschieben tut sich das nicht, aber dass es so aussieht. Dann das nächste Bild, welche Hälfte ist dunkler? Genau, danke für die Antwort, die linke. Natürlich sieht das so aus, aber es ist tatsächlich so, dass beide gleich sind. Ich weiß nicht, wie das geht. Die Helligkeit beider Hälften ist identisch. Fragt mich nicht, warum und wie das geht. Keine Ahnung. Durch die Umrandung, ne, wahrscheinlich, ne, wo das Weiße ist und wo das Graue ist und so. Dann das nächste, das ist eine sogenannte Bewegungsillusion. Es sieht aus, als würden sich Teile bewegen, aber sie tun es nicht. Genau, bei Thorsten dreht sich's rechts rum, ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Das sind, meistens bewegen sich die Dinge, die man gerade nicht fokussiert. Also man guckt auf irgendwas und am Rand passiert was. Weil das Auge bzw. das Gehirn keinen Anhaltspunkt hat für die räumliche Lage der Objekte zueinander. Dreht es sich bei irgendwem nicht? Bewegt sich bei irgendwem nichts? Es dreht. Okay, dann machen wir das nächste, damit ihr hier nicht verwirrt rausgeht. Also, was seht ihr? Linien, genau. Okay. Also man kann erstmal wenig oder gar nichts sehen. Nach einer Weile ergibt sich, dass man in diesen, also dass man sieht, dass sich da so ein Bild entwickelt. Da ist nämlich das Bild der Mona Lisa drin. Eigentlich sagt man, wenn man ein Stück zurückgeht, dann sieht man es besser, aber ihr seid schon ziemlich weit weg. Ach so, okay, dann. Das kann sein, genau. Ja. Mhm. Ja. Oder sonst könnt ihr hinterher nochmal am Bildschirm gucken, genau. Mhm. Genau. Mhm. Gut, dann das Letzte, was seht ihr? Mhm. Danke. Sieht jemand auch ein bisschen weiß? Interessant. Das ist immer so. Ich glaube, ich habe das sogar schon mal gezeigt, das Bild. Man sieht einen schwarzen Punkt. Aber das meiste ist nicht der schwarze Punkt, sondern das viele Weiße drumherum. Warum sagt keiner, ich sehe ganz viel Weiß und ach ja, da ist auch noch ein schwarzer Punkt. Das Weiß ist so normal. Wir sehen etwas und interpretieren sofort. Was ist das Wichtige dabei? Wer sagt, dass nicht das Weiße das Wichtige ist? So das Helle. Wir sehen sofort auf das, was, wenn man jetzt mal schwarz mit negativ verbinden sollte, was so ins Auge sticht, was stört. Wir interpretieren, was wir sehen. Mal oft anders als andere. Also ich weiß nicht, ob ihr das mal versucht habt, jemanden zum Beispiel ein Bild zu beschreiben. Ob der das gleiche Bild sieht, wenn er es aber nicht sieht, sondern nur beschreibt, bekommt, kann ich mir jetzt nicht so vorstellen, dass das wirklich gut geht. Wenn man sagt, das ist in der Mitte des Bildes, aber es ist ein bisschen links und so, da. Okay, das führt jetzt zu weit. Ich möchte, dass ihr das Gleichnis, was ich gleich lese, wir machen in der Predigtreihe weiter vom verlorenen Sohn, mal mit folgender Frage hört. Wie interpretieren die beteiligten Brüder, also diese beiden da, der jüngere und der ältere Sohn, was sie in ihrem Vaterhaus erleben? Das ist ja der Ausgangspunkt bei diesem Gleichnis. Ein Mann hatte 2 Söhne, der jüngere und so weiter. Also die sind beide erstmal zu Hause und erleben ihr Zuhause. Die erleben, mit Sicherheit ziemlich ähnliche Sachen, denke ich mal. Sie erleben einen Vater, der für beide Vater ist, aber interpretieren, was da passiert, ganz anders und haben daraufhin ihre eigenen Entscheidungen. Sie treffen Entscheidungen. Und hört mal mit dieser Frage, wie interpretieren die beiden Söhne ihr Zuhause oder ihren Vater? Ich lese das ganze Gleichnis nochmal vor. Ich habe überlegt, ob ich das kürze, weil ihr das alle kennt. Aber ich weiß nicht, ob man Bibeltexte immer so kürzen sollte. Ich glaube nicht. Also hört es nochmal euch an. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagt zu dem Mann: Vater, gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen unter die beiden auf. Wenige Tage später hatte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil verkauft und zog mit dem Erlös in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und brachte sein Vermögen durch. Als er alles aufgebracht hatte, wurde jenes Land von einer großen Hungersnot heimgesucht. Da geriet auch er in Schwierigkeiten. In seiner Not wandte er sich an einen Bürger des Landes, und dieser schickte ihn zum Schweinehüten auf seine Felder. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit den Schoten, die die Schweine fraßen, hätte stillen dürfen, doch selbst davon wollte ihm keiner etwas geben. Jetzt kam er zur Besinnung. Er sagte sich: Wie viele Tagelöhne hat mein Vater, und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von Weitem kommen. Voller Mitleid lief er ihm entgegen. Er fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn zu ihm, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern: Schnell, holt das beste Gewand und zieht es ihm an. Steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Der ältere Sohn war auf dem Feld gewesen. Als er jetzt zurückkam, hörte er schon von Weitem den Lärm von Musik und Tanz. Er rief einen Knecht und erkundigte sich, was das zu bedeuten habe. Dein Bruder ist zurückgekommen, lautete die Antwort, und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn wohlbehalten wieder hat. Der ältere Bruder wurde zornig und wollte nicht ins Haus hineingehen. Da kam sein Vater heraus und redete ihm gut zu. Aber er hielt seinem Vater vor: So viele Jahre diene ich dir jetzt schon und habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Und doch hast du mir nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, sodass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt dieser Mensch da zurück, dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat, und du lässt das Mastkalb für ihn schlachten. Kind, sagte der Vater zu ihm, du bist immer bei mir. Und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen. Denn dieser hier, dein Bruder, war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Der jüngere Sohn, wie interpretiert er wohl, bevor er weggeht, das, was er bei seinem Vater erlebt? Er erlebt sein Vaterhaus, wie es scheint, als etwas, was ihn einengt. Was ihn in seiner Freiheit eingrenzt. Der Vater ist der, der ihm einschließt. Seine Reaktion ist, er löst sich vom Vaters Haus und fühlt sich erstmal frei. Der ältere Sohn interpretiert sein Erleben, sodass das Vaterhaus etwas ist, in dem er Pflichten zu erledigen hat. Er sagt, ich habe dir treu gedient und gemacht und getan. So. Das ist das Vaterhaus. Der Vater ist jemand, der guckt, ob er auch seine Pflicht erfüllt. Und der ältere Sohn bleibt in diesem Zuhause, bleibt aber innerlich gefangen und richtig bitter in seinem Innern. Die beiden Söhne erleben ihr Zuhause und den Vater so, wie er aber sonst hier in dem Gleichnis gar nicht geschildert wird. Wie passiert das, dass sie ihn so anders erleben? möchte mal kurz zusammenfassen und so ein paar Stichworte sagen, was wir über den Vater erfahren. Der Vater gibt den jüngeren Sohn frei, er lässt ihn ziehen. Er lässt ihm seine Freiheit. Er lässt sich quasi für tot erklären, denn Erbe wird erst ausgezahlt, eigentlich, wenn jemand gestorben ist. Er zeigt sich finanziell großmütig, er müsste das gar nicht. Auf der anderen Seite freut er sich unbändig, als der jüngere Sohn wiederkommt. Er läuft ihm entgegen, das ist völlig unsittig, gibt es so ein Wort? Gegen die Sitte, ein Mann in seiner Position läuft nicht, der schreitet. Aber er läuft seinem Sohn entgegen, so freut er sich. Und er ist zärtlich, er nimmt ihn in die Arme. Er hält ihm seine Vergehen nicht vor, er vergibt schnell und umfassend, will gar nicht lange diskutieren. Er ist unendlich großzügig in dem, dass er den Sohn wieder als Sohn anerkennt. Er muss sich seine Stellung nicht wieder erarbeiten, er bekommt die Kindschaft wieder zugesprochen. Und der Vater weiß zu feiern, der genießt das Leben, der kann feiern. Er nutzt diesen Anlass für ein großes Fest und er verleiht seiner Freude Ausdruck. Er freut sich nicht nur stillheimlich für sich, sondern das muss raus. Er will seine Söhne zusammenführen, versucht Vermittler zu sein. Es kümmert ihn, wie es auch dem älteren Sohn geht, der so treu gedient hat. Er will ihn gewinnen. Er geht zu ihm raus und diskutiert noch mit ihm und versucht ihn zu gewinnen. Und er sagt ganz großmütig, was mein ist, ist dein. Habt ihr das euren Kindern schon mal gesagt? Wäre ich auch ein bisschen vorsichtig mit, ehrlich gesagt. Wie großmütig, was mein ist, ist dein. Das ist doch ein völlig anderes Bild, was wir hier vom Vater erfahren, als was die Söhne so für sich entdeckt haben, wie der Vater ist. Die Söhne sind wie wir, die wir hier diesen schwarzen Punkt nur sehen und das andere weiß er alles nicht, was alles so gut ist. Sie sehen nicht, wie der Vater wirklich ist. Die gucken nicht genau hin. Sie interpretieren zu schnell und falsch, wer ihr Vater ist. Ja, Gott will unser Engagement, aber er will nicht, dass wir uns kaputt machen, sondern auch mit gutem Gewissen an der richtigen Stelle Ja oder auch Nein sagen können. Er ist kein Sklaventreiber. Ja, er gibt uns Begrenzungen, weil er weiß, dass wir Grenzen brauchen, aber nicht, weil er uns durch Bösartigkeit schaden will. Er will uns beschenken mit seiner Liebe, mit seiner Nähe, mit Vergebung. Er will, dass wir in Gemeinschaft leben mit ihm. Gott will sich mit uns verbinden. Er will, dass wir ihn als Quelle des Lebens erfahren. Es hört sich nicht so an, als hätten die beiden Söhne das verstanden. Sie sind wohl in ihrem Verständnis vom Vater irgendwo stehen geblieben. Die sind irgendwo nicht weitergekommen. Haben aufgehört, ihn weiter kennenlernen zu wollen. Liebe Gemeinde, wie jemand ist, erfahren wir nicht, indem wir über ihn sprechen. Wie jemand ist, erfahren wir, indem wir mit ihm sprechen. Es gibt ja manchmal die Frage, kennst du den und den Politiker? Und dann sagen wir ja, weil wir vielleicht gerade noch wissen, wer das so ist. Aber natürlich kennen wir den nicht. Wir wissen, wie er heißt und wissen ein paar Dinge, die er politisch vertritt. Aber kennen ist was anderes. Jemanden kennen können wir nur, wenn wir persönlich in Kontakt sind, wenn wir mit ihm sprechen. Im Vaterhaus Gottes zu leben bedeutet nicht, dass wir nur daran glauben, dass da ein Vater ist, sondern es bedeutet, dass wir im Kontakt sind mit diesem Vater. Ganz persönlich, dass wir im Gespräch sind, dass wir in Gemeinschaft leben. Und dass wir nicht nur hören, was andere über ihn sagen, sondern dass wir selber mit ihm reden, auf ihn hören, ihn in unser Leben einbeziehen. Und das nicht nur einmal, sondern als ständiges Hören und Leben. Wenn wir das nicht tun, dieses Persönliche, dann werden wir Gott missverstehen. Und dann können wir bitter werden, so wie der ältere Sohn bitter geworden ist und der jüngere irgendwie auch, bevor er da gegangen ist. Und dann können wir Gott als liebenden Vater nicht erkennen. Dann sehen wir vielleicht an Gott selbst nur das Schwarze, das Dunkle, was und nehmen gar nicht mehr wahr, was Gott eigentlich will. Und dann sehen wir nur den Stress der Mitarbeit und was Gott alles von uns fordert und was wir alles machen müssen und verlieren aus dem Blick, dass Gott der Vater ist, der uns erstmal liebt. Und dass wir erstmal seine Kinder sind und dass wir nicht Sklavenarbeiter sind. und dass es ein großes Vorrecht ist, dass wir an Gottes Reich mitwirken dürfen. Liebe Gemeinde, es ist nötig, dass wir unser Bild von Gott immer mal wieder auch hinterfragen und gucken, stimmt denn das, was sich an meinem Bild an Gott jetzt entwickelt hat, überhaupt noch mit dem überein, wie das biblische Zeugnis ist? Oder ist Gott nicht vielleicht ganz anders? Und ich habe mir das so ein bisschen zurechtgezimmert, wie Gott sich gut anfühlt für mich. Da passiert uns ein Unglück und wir fragen, wie kann Gott das zulassen? Das passt nicht in unser Bild vom lieben Gott. Liebe Gemeinde, nirgends in der Bibel steht, dass Gott lieb ist. Es ist ein Irrglaube, wenn wir meinen, dass, wenn wir uns viel engagieren, wir ein Recht hätten auf ein sorgenfreies Leben. Das ist so nicht. Das hat Gott nirgends versprochen. Wenn wir das denken, dann müssen wir dringend an unserem Bild von Gott arbeiten. Der jüngere Sohn zeigt sich ja bereit, indem er sich nochmal einlässt auf den Vater. Und er erfährt Gottes, des Vaters Vergebung, seine Zuwendung und Liebe, die er nicht verdient hat. Der ältere Sohn bringt sich tragischerweise selbst um diese neue Erfahrung. Er verweigert sich. Wie schade. Ich habe euch noch was mitgebracht, was ich euch zeigen möchte. Ich habe vor einiger Zeit ein Bild gemalt, wie ich so mein Leben sehe. Könnt ihr es erkennen? Also das ist nichts Gegenständliches. Falls ihr versucht, etwas Gegenständliches zu erkennen, dann sagt mir das mal. Ich habe es noch nicht entdeckt. Also das soll so sein. Mir fiel als erste Farbe Orange ein, weil das so mein Gefühl war. Das ist eine warme Farbe und ich das so mit meinem Leben verbinde, dass es mir grundsätzlich wirklich gut geht. Und dass ich, weil ich das auch mit Gott verbinde, weil ich mich bei ihm geborgen fühle. Das war so, das ist für mich Orange. Und dann in verschiedenen Abstufen, ein bisschen heller dann ins Gelbe und ins Rötliche hinein, weil das Leben auch irgendwie bunt ist. Und dann habe ich da noch von hier unten schwarz mit reingemalt, weil ich dachte, es ist aber nicht alles nur orange. Es gibt auch Dinge, die ich an meinem Leben nicht liebe, die schwierig sind, die mich herausfordern oder so fast überfordern. Der dunkle Punkt, der schwarze Punkt. Aber ich habe das mit Absicht nicht in die Mitte gemalt, weil ich finde, nee, das ist nicht in der Mitte, das ist am Rand. Der Fokus ist nicht da drauf, sondern auf dem anderen. Aber es ist da. Fragen, Herausforderungen, Leiden an der einen oder anderen Situation. Aber das Schwarze definiert nicht dieses ganze Bild. Liebe Gemeinde, solange wir hier auf der Erde leben, gibt es diese schwarzen Punkte in unserem Leben, im Leben unserer Lieben. Das ist so. Wir leben in einer gefallenen Welt, wie es so heißt. Aber das an sich sollte uns nicht überraschen oder erschrecken. Das ist so. Ich erschrecke manchmal, wenn ich von langjährigen Christen höre, sowas wie, ich lebe mit Gott und engagiere mich für ihn und dann ist es doch ungerecht, wenn ich jetzt das oder das Schlimmes erlebe. Das passt doch nicht, das kann doch nicht sein. Aber dieses Bild ist kein biblisches Gottes- oder Weltbild. Schwarze Punkte gehören in unser Leben hinein. Der Apostel Paulus sagt, dass die Welt in Wehen liegt. Ich kenne mich da nicht aus, aber ich habe mir sagen lassen, dass das ganz schön schmerzhaft sein kann. Und die von euch Mutter sind, die nicken jetzt innerlich wahrscheinlich. Es gibt Schmerz in dieser Welt, aber am Ende wird etwas Wunderbares da stehen. Gottes himmlisches Reich. Wenn Jesus über die Welt spricht, lesen wir, dass er oft sehr realistisch und fast hart spricht von Seuchen und Hungersnot, von Kriegen, von Verfolgung. Verrat, kein Hinweis darauf, dass diese Dinge in dieser Welt jemals fehlen werden. Kein, es ist alles toll, alles schon gut hier. Wir sind schon im Paradies. Nee, sind wir nicht. Und trotzdem gibt es so viel Weiß in dieser Welt oder Orange oder wie auch immer ihr das jetzt farblich oder anders beschreiben wollt. Und wir dürfen uns freuen, obwohl noch nicht alles gut ist in dieser Welt. Wir dürfen uns als erstes freuen, dass wir zum Haus Gottes gehören, dass wir zum Vater gehören. Das ist doch der Grund der Freude schlechthin. Dass wir diese Liebe Gottes erfahren, die sogar über den Tod hinausgeht. Wir können uns freuen, dass wir Gottes Kraft erleben können, die uns hilft, uns in dieser Welt zurechtzufinden. Wir können uns freuen, dass wir diese Hoffnung haben, dass da noch mehr ist als das, was wir sehen und mehr als dieses Leben hier auf der Erde. Jemand sagte das so schön: Menschen, die Gottes Freude kennengelernt haben, leugnen nicht die Finsternis, aber sie wollen darin nicht leben. Sie glauben daran, dass das Licht die Finsternis erhellt. Sie zeigen einander, wo hier und dort das Licht leuchtet. Sie erinnern einander, dass Gottes Gegenwart diese Welt erfüllt. Sie entdecken, dass es Menschen gibt, die sich gegenseitig Wunden heilen, die einander vergeben, die ihr Hab und Gut teilen, die eine Gemeinschaft bilden und die sich mit Gott freuen. Liebe Gemeinde, ich glaube, dass wir tatsächlich ganz oft die Wahl haben, wie wir diese Welt und unser Leben sehen und auch wie wir Gott sehen. Sehen wir diesen schwarzen Punkt oder lernen wir, das andere zu sehen und wahrzunehmen und es zu schätzen? Wir haben in jedem Augenblick des Tages die Möglichkeit zu wählen zwischen, ich sage das mal so ganz schlagwortmäßig, Pessimismus, zwischen dem immer das Schlimme zu sehen oder Freude. Jeder Gedanke, den wir haben, jedes Tun, kann von Pessimismus oder von Freude erfüllt sein. Wovon erzählst du, wenn du aus dem Urlaub kommst? Erzählst du, dass es an dem einen Tag geregnet hat und wie nervig das war? Oder erzählst du von den 10 Tagen, an denen die Sonne geschienen hat und wie schön das war? Das ist eine Frage der Wahrnehmung und Interpretation. Siehst du nur die Ungerechtigkeiten der Welt und wie schlimm alles ist? Oder nimmst du auch wahr, wie Menschen sich für Menschen einsetzen und wo Wunder passieren und wo Gott heilt und Dinge richtig gut macht? Lasst uns Menschen sein, die wissen, dass es die schwarzen Punkte gibt, aber die auf das Licht gucken, die sich von dem Licht anscheinen, beleuchten lassen und das wertschätzen, was Gott in dieser Welt schon tut in unserem Leben. Lasst uns Gott sehen als den Gott, der er ist, der schwarze Punkte zulässt, aber der so gern möchte, dass wir das ganze Gute sehen und erleben, seine Vergebung, die Gemeinschaft mit ihm, das Miteinander. Wenn Gott sich freut an unserer Welt, obwohl noch nicht alles gut ist, dann dürfen wir das auch. Und ich sage das mal so knallhart, dann müssen wir das auch. Dann dürfen wir uns das erlauben, uns zu freuen, auch wenn noch nicht alles toll ist. Es ist das Geheimnis der Freude der Menschen Gottes, dass sie bereits die Musik des Festes hören und den Tanz im Haus Gottes sehen und sich mitfreuen. Ich finde das so ein schönes Bild, dieses Fest sich vorzustellen. Ich höre die Musik und sehe den Tanz und was alles gut ist. In dem Wissen, dass noch nicht alles gut ist, aber in dem Vertrauen, dass Gott auch Dinge gut macht und uns in dem Vaterhaus Gottes, in dem wir uns bewegen, dieses Gute erleben lässt. Ich glaube, ich zeige euch zum Abschluss nochmal das viele Orange, nicht, dass wir jetzt nur auf das Dunkle gucken. Also ich hoffe, ihr habt verstanden, worum es mir ging mit diesem Angucken des Gleichnisses, dieses Missverständnis der beiden Söhne, was sie den einen aus dem Haus treibt und den anderen in die Bitterkeit. Das liegt daran, dass sie den Vater nicht so gesehen haben, wie er wirklich ist. Und wir haben die großartige Chance, täglich mit Gott Gemeinschaft zu haben und zu entdecken, wie er ist und uns zu freuen an dem, was gut ist in dieser Welt. Nicht das andere wegdrücken, wahrnehmen, Gott darum bitten, dass er Dinge zum Guten wendet, aber eben dieses Positive auch wirklich sehen und dankbar dafür sein. Mit aller Wertschätzung und Respekt Gott gegenüber und aller Freude, die er uns dafür schenkt. Amen.